Es gibt ganz viele Dinge, die mein Leben ganz, ganz reich machen und die ich jetzt ergründen kann, ohne dass ich jetzt mit dem Bewusstsein rangegangen bin, ich will jetzt ganz viel lernen. Ich habe mich eigentlich immer gegen Lernen versperrt und wollte eigentlich irgendwie Spaß haben, aber habe gemerkt, durch dieses Ausleben von dem Spaß lerne ich dann doch ganz viel.
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem zauberhaften Schauspieler und Synchronsprecher Daniel Zillmann darüber, was uns glücklich macht und wovor wir Angst haben. Es war ein sehr warmherziges Gespräch an einem sehr warmen Tag mit ein paar technischen Problemen, die uns einfach nur gespiegelt haben, dass es darauf überhaupt nicht ankommt und dass wir eine sehr, sehr schöne Begegnung hatten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit.
Hallo lieber Daniel.
Hallo liebe Birte.
Wie schön, dass du da bist. Wir sitzen hier zusammen auf dem Sofa, nebeneinander, nehmen mit einem Mikro auf, weil die Technik es so will. Und wir haben vorhin, nur dass wir es schon mal spoilern, habe ich gesagt, ich möchte gerne mit dir gleich im Gespräch einsteigen über Ehrlichkeit und Zugeben sprechen. Aber vorher möchte ich dich bitten, dass du dich einmal selber vorstellst mit all deinen facettenreichen Persönlichkeiten, die du vorstellen möchtest.
Anfangen? Nein, also ja, ich bin Daniel Zillmann. Ich bin ein Schauspieler, Musiker, Künstler aus Berlin und freue mich jetzt hier zu sein und mit dir über Achtsamkeit zu reden und über alles, was da kommen wird.
Das ist sehr bescheiden, würde ich jetzt mal sagen. Also du darfst schon mehr von dir erzählen. Ja. Weißt du, was ich manchmal mache? Ich frage manchmal die Menschen, das habe ich jetzt heute einfach anders formuliert, was ist dir wichtig, was Menschen von dir wissen sollen?
So rum. Also ich freue mich immer, wenn mich Leute gut einschätzen können. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich schätze Daniel als einen sehr offenen, freundlichen, sympathischen Menschen ein. Darüber freue ich mich aber auch als jemanden, der irgendwie sich durchsetzen kann, der irgendwie Spaß hat an dem, was er tut. Dann freue ich mich immer und finde, das beschreibt mich auch ganz gut. Also ich glaube, ich kann sagen, ich liebe das, was ich tue und ich mache meinen Beruf in allen möglichen Facetten, weil das ist ja möglich. Also ich spiele Theater, ich drehe irgendwie und mache Synchron und mache Musik und schreibe jetzt auch so an eigenen Sachen und finde das wirklich alles sehr, sehr spannend. Und ich finde, wenn jemand was über mich sagen, also worüber ich mich freue, ist, wenn Leute sagen, der hat irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder so. Es ist nicht egal, was er macht. Es ist irgendwie, vielleicht fühle ich mich unterhalten oder vielleicht ermutigt, sowas Ähnliches zu tun. Also ja, doch, da würde mir dann doch schon viel einfallen.
Ja, ja. Ja, voll schön, genau. Also ich wollte mich einfach durch die Frage so offen wie möglich formulieren, weil das ja auch sehr spannend ist, weil manche Menschen kommen erstmal mit so biografischen Fakten. Ne? Ach so. Also so ein paar hast du ja auch genannt, dass du, also beziehungsweise so, dass du sagst, was du machst, dass du eben Schauspieler bist, dass du Film gemacht, du hast Theater gemacht, du hast Synchron gemacht, du moderierst, du bist aber, ich finde es schön, dass du das jetzt gerade eben mit deinen Persönlichkeitsaspekten ergänzt hast. Ich höre daraus, du bist ein leidenschaftlicher Mensch, also du bist, wenn, dann machst du es voll und ganz.
Ja.
Und ich kann, auch wenn ich dich noch gar nicht so lange kenne, sondern so ein gutes halbes Stündchen, würde ich jetzt sagen, kann ich schon mal ergänzen, du bist unheimlich verständnisvoll und geduldig und strahlst ganz viel Ruhe aus. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, also, das ist schon mal gut. Ja. Weil gerade wenn man merkt, es fängt jetzt hektisch an, wenn die andere Person, weil wir uns ja jetzt auch noch nicht kennen, irgendwie Stress hat, weil sie sagt, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ist ja, es gibt ja solche Tage, da finde ich, ist es immer ganz gut, wenn man sagt, und wir zusammen bringen uns wieder runter, weil wir sind ja jetzt hier zusammen bei einer Sache und machen ja gemeinsam was. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz schön. Ich kenne das ja selber, wenn man die Nerven verliert. Ich bin auch jemand, der Lampenfieber hat oder sowas. Und ich freue mich immer, wenn so KollegInnen dann hinten sitzen und sagen, hey, wir operieren jetzt hier nicht am offenen Herzen, sondern wir machen hier das, was wir machen. Wir unterhalten Leute und wir werden das eh gut machen. Wir haben es geübt, wir können es, also beruhigen wir uns erstmal. Deswegen finde ich das immer ganz schön. Da habe ich ganz gute Übungen drin.
Mhm. Und nur so, weil das eben vorhin für mich gerade so ein schöner Moment war, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich muss jetzt hier wirklich zugeben, dass hier Sachen nicht klappen und dass heute schon so viele Sachen nicht geklappt haben, dass der Tag sich so cursed anfühlt und meine Strategie ist, das zuzugeben. Und dann hast du ganz niedlich, wenn ich das kurz erzählen darf, gesagt, du bist auch mal in der Schule zu spät gekommen und hast gesagt, du hast geträumt, ihr hättet zur zweiten Stunde.
Ja. Und das war auch die Wahrheit. Alle haben gesagt, das ist die beste Ausrede, die wir je gehört haben, auch der Lehrer. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich ist es keine Ausrede. Es war so, ich habe es geträumt und bin davon ausgegangen, ich hätte zur zweiten.
Ja. Und das war dann auch wirklich ehrlich. Also die anderen dachten dann, du hättest dir das ausgedacht.
Ja, weil ich habe auch viel gelogen, muss man dazu sagen. Ich bin öfters zu spät gekommen und hatte dann ganz oft die besten Ausreden von Bus verpasst, keine Ahnung, UFOs haben mich entführt. Also es wurde immer absurder. Aber da dachte ich, nee, das ist ja wirklich passiert. Und das haue ich jetzt auch so raus. Nur das hat dann keiner mehr geglaubt.
Mhm. Ich muss auch leider gestehen, dass ich eine totale Zu-Spät-Kommerin war in der Schulzeit und dass ich dann, ich bin fast immer mit dem Rad gefahren oder ja doch, irgendwann sind wir sogar mit dem
Auto. Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Niedersachsen, in der Nähe von Oldenburg. Ich bin dann mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann alle irgendwann einen Führerschein hatten und wirklich also unsäglich im Nachhinein denke ich, was waren wir für Menschen wirklich? Wir waren eigentlich sehr umweltbewusst, aber stinkefaul gleichzeitig und sind dann auch mit dem Auto zur Schule gefahren. Also Landleben. What can I say? Es war so. Aber auf jeden Fall, wenn du das auch so gemacht hast, ich habe mir immer schon dann, während ich auf dem Fahrrad saß, immer schon diese Ausreden zurechtgelegt. Ja. Und wenn dann irgendwas passiert ist, wie, keine Ahnung, Bahnschranke runter oder irgendein Unfall oder irgendwas Dramatisches, was dann so, dann war ich richtig so erleichtert.
Ich auch. Dann konnte man, oder der Bus blieb stehen oder sowas. Was hatten wir auch mal? Alle mussten aussteigen aus dem Bus raus und an einen anderen Bus einsteigen. Das war natürlich eine große Nummer. Und vor allen Dingen, weil man auch noch Zeugen hatte, die halt auch irgendwie gesagt haben, ja, wir hatten das auch erlebt und so. Ja, das kenne ich.
Ja. Mhm. Genau. Und weißt du, was das Spannende daran ist? Dass nämlich diese Erleichterung, dass man eine echte Ausrede hat, zeigt ja eigentlich nur, wie viel Anspannung man mit sich trägt, wenn man sich eben eine Ausrede aus den Fingern saugt, aka was vorlügt. Ne?
Ja, und ich meine, bei mir waren es ja definitiv die 90er, also so die Oberschulzeit. Und ich meine, ich glaube, heute ist man ja viel weiter in dem Ganzen. Also heute habe ich das Gefühl, die jüngere Generation, die haben viel mehr andere Sachen griffbereit. Die sind ja, die haben Diagnosen, mit denen sie um sich schleudern, von wegen ADHS oder irgendwas. Das ist plötzlich, ich habe ja hier mein ADHS und so, deswegen, oder ich bin im autistischen Spektrum oder irgendwas. Und da habe ich jetzt so ein paar Gespräche gehabt, wo ich gedacht habe, interessant. Wir haben uns immer so krass auch oft gewundert und was ist manchmal bei uns los? Und haben dann irgendwie mit kreativen Mitteln versucht, irgendwelche Lösungen zu finden oder halt auch Gründe, weshalb Dinge so waren. Mhm. Ja.
Boah, das finde ich aber gerade super spannend, weil mein Gehirn da schon weiter rattert und ich denke, so das, was du gerade sagst, macht total Sinn, weil ich weiß nicht, bist du gern zur Schule gegangen?
Also ich bin lange zur Schule gegangen, weil ich zweimal sitzen geblieben bin in der Oberschule, in der 8. und in der 11., bis ich wirklich mit deutlich jüngeren Leuten in einer Klasse war und dachte, nee, das geht gar nicht. Ich habe immer schon parallel ein bisschen gedreht und hatte so eine Theatergruppe in Neukölln, die ich irgendwie mitgestaltet habe und dann dachte ich immer, das will ich ja machen, also ich gehöre hier gar nicht hin. Ich habe auch heute noch Albträume davon, wie ich in der Schule sitze und eigentlich gar nicht zuhören kann und überhaupt nicht weiß, worum es geht, aber ständig irgendwelche Prüfungen machen muss und dann immer ganz arrogant drunter schreibe, ich werde Schauspieler, ich brauche das nicht. Und das war bei mir schon irgendwie so drin. Und deswegen, also ich kann sagen, ich bin unter dem Aspekt gerne zur Schule gegangen, dass ich halt meine besten Freundinnen da getroffen habe. Also auch bis heute, die mich bis heute begleiten, also zwei von ihnen. Und immer das Gefühl hatte, ich komme da halt an und wir machen zusammen so die wilde Jugend durch. Das war mir damals schon bewusst, dass das bestimmt was total Tolles ist, was man so mitnimmt.
Mhm.
Ja.
Aber dann reißt du dich dann eigentlich ein in eine Riege von ganz, ganz vielen Menschen, denen ich so begegnet bin, die sagen, also Schule war eigentlich nichts für mich, hat mir nicht so getaugt. Oder die positiven Erfahrungen beziehen sich dann immer auf das, auf die soziale Interaktion. Und ich fand es gerade total interessant, dass du gesagt hast, naja, heute kannst du mit einer Diagnose irgendwie dann besser erklären, warum du eben auch nicht in dieses System passt. Ne? Mhm. Und das Spannende ist ja, dass du dich ja aber als total leidenschaftlichen Menschen vorgestellt hast. Und ich mir vorstellen kann, dass du vielleicht jetzt gar nicht mehr so ein Zu-spät-Kommer bist.
Ja, eben gar nicht. Also ich muss auch noch kurz, falls es jetzt falsch rübergekommen ist, also bei mir wurde ja zum Beispiel noch nicht oder überhaupt nicht diagnostiziert, dass ich ADHS oder sowas habe. Es ist nur so, also ich dachte halt so, es gab halt immer so Sachen, also meine Gründe, weshalb ich oft zu spät gekommen bin, war wirklich absolutes Desinteresse. Weil ich gemerkt habe, ich sitze zu Hause, ich zeichne Comics in meinem Zimmer im Keller bei meinen Eltern. Oder ich nehme Filme auf VHS-Kassette auf und studiere die eigentlich. Oder ich lese irgendwelche aus der Schulbibliothek irgendwelche Theaterstücke und finde das irgendwie spannend. Oder gucke Serien und bin da wirklich so leidenschaftlich drin. Ich bin nie zu spät gekommen für irgendwelche Serien, die man ja noch live im Fernsehen gucken musste oder so. Das hat immer funktioniert. Und das ist bis heute auch so. Ich habe mir mein Leben ja so ausgerichtet, dass ich eigentlich nur Sachen mache, die mir Spaß machen. Mhm. Und ich merke auch, das macht Sinn.
Ja, genau. Und also man braucht, glaube ich, keine ADHS-Diagnose haben, um es reicht ja einfach zu wissen, dass du eben deinen Weg in das absolut Kreative und Performative und Kommunikative gegangen bist, um dann einfach den Abgleich zu haben, zu sagen, gut, das Schulsystem ist darauf aber leider sehr wenig ausgelegt.
Ja.
Die Theatergruppe war die in der Schule oder also, war das außerhalb?
Also es gab einmal dieses darstellendes Spiel, diesen Kurs und wirklich, haben wir uns mit der Gruppe getroffen, wir hatten so eine Video-AG und haben so einen alten Film gesehen, den wir 1998, 99 gedreht haben. Und da hat man schon gesehen, wie sehr engagiert wir waren. Und das ist sehr lustig, weil wir eigentlich fernab von diesem Unterricht oder auch dem darstellenden Spielkurs war ich eigentlich wirklich stinkend faul. Also ich bin ja nicht umsonst zweimal sitzen geblieben. Also da hatte ich in der Schule auf jeden Fall einen Grund, mich zu freuen. Aber die andere Theatergruppe war definitiv außerhalb. Das war wirklich so eine Chosen Family, die zusammengekommen ist. So ein paar Outlaws aus Neukölln und Randbezirke. Und wir haben uns halt eigentlich eine wirklich schöne, sehr, sehr kreative Zeit gemacht. Und das, auch wenn ich die Leute teilweise, einige treffe ich heute noch, sehe, da merkt man halt, wie wichtig diese Zeit war für ganz viel, also gerade so als Auffangbecken in der späten Pubertät oder keine Ahnung, wir haben ja viel auch zusammen erlebt und so. Das war schon sehr, sehr einschneidend.
Wie bist du da eigentlich dann rangekommen? Also haben deine Eltern das irgendwie gefördert oder dich irgendwie da, oder ist das so, also wir sind glaube ich ähnlich alt, also wir sind auf jeden Fall dann ja ganz eindeutig ohne Internet aufgewachsen.
Ja.
Das heißt, da musste man sich ja dann schon auch irgendwie so ein bisschen auskennen oder irgendwie selber dann rausfinden, wo sowas stattfindet. Und wahrscheinlich, hat jemand das in dir erkannt und gesagt, Mensch, Daniel, geh mal hier zu der Theatergruppe oder?
Das war eine Mitschülerin, die hat gesagt, hier gibt es eine Theatergruppe und du hast doch hier in dem, ich hatte in der Klasse dann, wir haben den Biberpelz gespielt von Gerhard Hauptmann und ich habe den Amtsvorsteher Wehrhahn gespielt. Und da ist auf jeden Fall in der Oberschule aufgefallen. Mir selber ist das schon in der Grundschule aufgefallen, meinen Eltern irgendwie auch. Aber sie haben mich immer unterstützt, sehr unterstützt, mich überall hingefahren, wo ich hin wollte. Aber sie haben jetzt nicht aktiv gesagt, mach doch das und das. Ich glaube, sie haben sich wie die meisten Eltern gewünscht, dass ich irgendwas Vernünftiges mache. Und da dachte ich, ja, ich werde es euch schon zeigen. Also das ist sehr vernünftig, dass ich das mache, weil das ist ja das, was ich kann. It's my purpose irgendwie und da muss ich halt hin. Wenn ich was anderes mache, bin ich unglücklich. Das habe ich in jedem Nebenjob gemerkt und ich habe Gott sei Dank sehr früh gewusst, was ich machen will. Das war natürlich, da war ich im Vorteil, weil viele sind ja irgendwie noch rumgeeiert in dem Alter und ich habe gesagt, nee, ich werde Schauspieler und vielleicht noch Sänger. Und habe dann auch erst mit 16, 17 entdeckt, dass ich irgendwie halbwegs singen konnte in dieser Theatergruppe und habe gemerkt, okay, es gibt ganz viele Dinge, die mein Leben ganz, ganz reich machen und die ich jetzt ergründen kann, ohne dass ich jetzt mit dem Bewusstsein rangegangen bin, ich will jetzt ganz viel lernen. Ich habe mich eigentlich immer gegen Lernen versperrt und wollte eigentlich irgendwie Spaß haben, aber habe gemerkt, durch dieses Ausleben von dem Spaß lerne ich dann doch ganz viel. Und ich glaube, das haben meine Eltern beobachtet, weil sie sehr schlau sind und gesagt haben, aha, okay, er wird jetzt kein Arzt, aber er nutzt sein Gehirn, um irgendwie was anderes zu machen. Und das scheint er mit Leidenschaft zu machen. Und da hat mein Vater auch immer gesagt, egal was du tust, mach es wirklich mit, aus vollem Herzen und mit vollem Elan. Und damit konnte ich sie, glaube ich, überzeugen.
Also schön, dass du es gerade selber gesagt hast, weil du sagst, du, ich hatte keinen Bock auf Lernen und dass du schon selber gesagt hast, du hast ganz viel gelernt. Weil das ja, finde ich, eine ganz spannende Frage, einfach, was ist denn überhaupt Lernen? Weil in der Schule ist es ja eben viel auswendig lernen und einfach so Fakten einfach so ablagern und wegsortieren, irgendwo im Gedächtnis im besten Fall. Also im besten Fall im Langzeitgedächtnis. Seltensterweise passiert das ja. Und ich habe diese Erkenntnis erst sehr, sehr spät in meinem Leben gehabt, dass dass es also unheimlich viel Fähigkeiten gibt, die man sich auch aneignet, die man erlernt einfach durchs Leben an sich. Ne? Also ich habe dir ja gerade erzählt, dass ich eben vor allen Dingen seit 20 Jahren auch als Fotografin arbeite und ich hatte ganz lange dieses Imposter-Syndrom, weil ich immer dachte, ich bin gar keine richtige Fotografin, weil ich baue nicht 20 Lampen oder irgendwas auf oder Leute mal so, ja und mit welcher Kamera und dies und das und ich habe mich aber nie so für so Technik so interessiert, dass ich mich in was reingenördet habe. Ich habe mein Handwerkszeug, damit arbeite ich. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass das, was ich gut kann, die zwischenmenschliche Begegnung ist und sich Menschen wohlfühlen und dass ich das irgendwie hinbekomme, dass Menschen entspannt vor der Kamera stehen und entspannt schauen und sich deswegen hinterher gut gefallen. Aber das war, da war ich schon 10, 15 Jahre lang im Spiel, bis ich verstanden habe, dass das eine Fähigkeit ist oder ein Skill, wie man sagt. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel als Mutter von zwei Kindern bin ich total dankbar, dass ich in solchen Kategorien denken kann und nicht sagen kann, ah ja, du hast irgendwie eine super Note in Mathe und Englisch und dies, das, sondern sagen, ich kann ja auch irgendwie den Erfolg des Kindes, was ist das sowieso, fängt schon falsch an der Satz, daran messen, ob es einfach lebensfähig ist, ne? Ja. Und ob es irgendwie kreative Lösungen findet für schwierige Momente, so wenn es wirklich den Bus verpasst und da sich nicht orientieren kann oder wenn irgendwie eine auch in der sozialen Interaktion eine Schwierigkeit ist und man kann einen Konflikt lösen. Ne? Das sind ja alles Dinge, die man auch lernt.
Absolut. Also ich weiß noch, meine Eltern waren immer ganz stolz, wenn im Zeugniskopf oben stand, Daniel ist ein sehr sozialer Mensch. Oder meine Schwester Alisa ist ein sehr sozialer Mensch und setzt sich gerne für Schwächere ein oder irgendwie so ähnlich formuliert. Da haben sich meine Eltern immer sehr gefreut, weil sie dachten, das ist so ein Erfolg auch für sie. Nach dem Motto, okay, ja, jetzt hier die Noten, aber schau mal, das steht drin. Das finde ich gut. Und das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen mitbekommen. Und das fand, ja, aber wie du sagst, dass man irgendwie Lösungen findet, dass man auch weiß, okay, da sind vielleicht Defizite. Ich habe selber keine Kinder, aber ich sehe das jetzt in meinem Umfeld, wie sehr Kinder dann doch immer Thema sind. Ich glaube, wir waren gar nicht so sehr Thema bei uns. Also wir waren immer sehr geliebt und so, aber unsere Eltern haben viel gearbeitet im Schichtdienst und so. Und ich glaube, heute geht man ja eh ganz anders mit dem Thema Erziehung um und hat viel mehr Erkenntnisse. Das sagen meine Eltern auch, sagen, naja, hätten wir die Erkenntnisse von damals, von heute damals gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich auch einiges anders gemacht. Wobei ich sie auch immer entlasse und sage, ihr habt ja alles richtig gemacht. Also selbst wenn man nicht alles richtig macht, am Ende, wir sind zwei gesunde, tolle Menschen irgendwie geworden. Und deswegen kann man euch da jetzt mal die Skepsis irgendwie nehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin, aber eigentlich wollte ich sagen, dass ich das ganz gut fand, ja, dass man eigentlich eher darauf achten soll, wo liegen die Talente vielleicht bei den Kindern und vielleicht auch nicht zu viel, vielleicht auch ein bisschen machen lassen, ne? Aber das weiß ich ja nicht, ich beobachte das immer nur von außen und denke, aha.
Nee, ich wollte gar nicht so sehr mit dir über Kinder sprechen, ja, sondern tatsächlich einfach, weil es ja um deinen eigenen Werdegang, ja, geht und ich das einfach sehr faszinierend finde, mit welcher Selbstverständlichkeit du das auch vorträgst, ne? Weil ich eben, wie gesagt, wir, glaube ich, ein ähnlicher Jahrgang sind und das eben, glaube ich, gar nicht selbstverständlich war, dass man so freigeistig irgendwie gesagt hat, so ich mache, was ich will und ich habe, ja, eine Vorstellung und auch dann da drin so zielstrebig schon irgendwie war. Also ich finde das sehr beeindruckend, dass das ja anscheinend wirklich in dir angelegt ist, also ja, als Mensch.
Also das ist ganz lustig, weil heute klingt das halt so reflektiert und das war dann so, aber das hat ja viele Dramen mit sich gebracht, also dieses Sitzenbleiben und so. Ich war ja schon, es gab ein ziemliches Chaos in meinem Kopf, aber ich hatte eine Richtung, ich wusste, was ich machen will. Und ich wusste, was mich glücklich macht. Und dann wusste ich auch noch, ach, oh Gott, dann werde ich mich wahrscheinlich irgendwann outen müssen bei den Eltern. Oder ich wusste immer, es werden unangenehme Dinge kommen. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, also ich so eine gewisse, nicht eine Passivität, aber ich habe die Dinge dann immer auf mich zukommen lassen. Und habe die gar nicht so aktiv eingeleitet. Dann ist das passiert, dann wusste ich aber schon in meinem Kopf, bin alle Szenarien durchgegangen, was ich jetzt ungefähr machen werde, wie ich vielleicht handeln werde. Und ja, das war dann ja vom Sitzenbleiben bis zum Outing zum Beispiel immer so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist gut. Wir gewöhnen uns alle an alles irgendwie, was auch nicht immer gut ist. Ne? Aber ja.
Also ich bin sehr beeindruckt von dieser anscheinend großen inneren Ruhe, mit der du oder vielleicht ist es sogar so ein bisschen, bist du so ein bisschen, vielleicht bist du ein Stoiker, so dass du irgendwie so einfach ganz gut erkennen kannst, worauf du Einfluss hast und worauf nicht. Also so, das kommt mir gerade so vor, als hättest du das irgendwie so verinnerlicht. Also dass du so, ne, also dieses so, ich nehme das, was kommt, und aber ich bin trotzdem selber ganz aktiv mit dem, worauf ich Einfluss habe.
Also das wünsche ich mir für mich. Ich finde, dann ist es, das ist so eine Idealvorstellung. Ich habe das ja auch nicht. Also klar, ich zwischendurch drehe ich auch mal durch und denke, oh Gott, wie schaffe ich das alles? Aber ich merke mittlerweile, aber auch durch Therapie und so Skills, die ich mir dann aneigne, wo ich mich halt irgendwie runterbringe und sage, es muss nicht immer alles so hysterisch sein. Man muss sich irgendwie mal ein bisschen zurücknehmen, gucken, wo ist man gerade, auch was hat man erreicht. Ne? Also zum Beispiel habe ich Dinge gemacht, die ich mir als Kind so sehr gewünscht habe. Und wenn die mir jetzt passieren, dann muss ich auch innehalten und sagen, ach, guck mal, das hast du schon geschafft. Geschafft klingt dann immer so nach Leistung, aber da, oder das ist dir passiert. Da, diese Situation hattest du. Ob du jetzt vor der Kamera standest, auf einer großen Bühne gesungen hast vor irgendwie 1000 Leuten oder so, aber das hast du jetzt gemacht irgendwie. Und das finde ich halt, das finde ich halt immer wieder dann auch bemerkenswert. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, du wusstest schon direkt auch, was dich glücklich macht. Das würde ich dich gern fragen, Daniel. Was macht dich glücklich?
Also mich machen einige Dinge glücklich. Mich macht es immer glücklich, wenn zwischendurch in meinem Umfeld eine gewisse Harmonie herrscht, wo ich denke, oh, jetzt verstehen sich gerade alle gut. Jetzt ist gerade so eine Balance da, die ist ganz, ganz toll. Das macht mich glücklich. Glücklich macht es mich, wenn ich aus meiner Comfortzone rausgegangen bin und für mich jetzt gesagt habe, das habe ich jetzt erfolgreich bestanden, diese Prüfung. Mich macht aber auch glücklich, wenn ich einfach nur alleine zu Hause bin, Me-Time habe und wirklich ausblende, dass ich ja demnächst wieder mit 40 Leuten am Set stehe oder jetzt, was jetzt passieren wird, den First Steps Award moderieren werde, was ja eigentlich der größte Nachwuchspreis ist. Und dass das irgendwie alles sehr challenging ist und sehr aufregend auf eine sehr schöne Art. Gleichzeitig aber auch immer, natürlich immer so ein kleines bisschen Stress bedeutet. Und wenn ich dann merke, nein, ich gehe jetzt nach Hause und mache kleine Achtsamkeitsübungen oder irgendwas kommt zu mir und sitze da, chille auf der Couch, mache gar nichts und starre vielleicht einfach mal aus dem Fenster und bin ganz bei mir. Das sind so Momente, wo ich merke, wenn das funktioniert, dann bin ich sehr glücklich.
Das klingt sehr schön. Also gerade auch das mit der Me-Time, das finde ich persönlich unheimlich herausfordernd. Da arbeite ich noch dran. Mit mir selber. Nee, aber ich weiß gar nicht, ob das so damit zusammenhängt. Also, ja. dass ich... Also weil ich habe sie schon, also ich habe Me-Time. Also es geht nicht darum, dass ich es herausfordernd finde, sie zu haben, sondern sie zu nutzen. Mhm. Du hast gerade den First Steps Award erwähnt und da habe ich gerade einfach nur kurz auch so in deinem Gesicht gesehen oder wie du es gesagt hast, ist das eine Herausforderung? Also ist das jetzt zum Beispiel was, wo du out of your comfort zone erstmal gehen musst? Ist das so ein der nächste, also für dich auch der nächste Schritt, oder?
Ja, also ich hab schon Theater gespielt vor vielen Leuten, aber so eine Moderation, so einen Abend zu hosten, so einen offenen, warmen Rahmen zu bieten für den Nachwuchs, den wir ja an dem Abend feiern. Es gibt 10 Kategorien, also Preise, die vergeben werden in 10 verschiedenen Kategorien. Und mir da was kreativ auszudenken mit meinem Team, das fand ich zum Beispiel, das ist total schön. Und gleichzeitig merke ich auch, daran kann man immer wachsen, weil das halt was Neues ist. So habe ich das noch nie gemacht. Also weil es jetzt nicht eindeutig in einem künstlerischen Rahmen ist, sondern es ist halt, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist Entertainment. Und so eine Moderation muss natürlich irgendwie auch seriös sein. Gleichzeitig achtet man auf viele Dinge, dass man darauf achtet, dass die Leute sich wohlfühlen, die zu einem auf die Bühne kommen. Gleichzeitig muss man aber auch dem Publikum was bieten und dafür sorgen, dass sie nicht einschlafen. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist ja so eine Art Creative Direction, die man dann irgendwie teilweise da auch macht mit dem Team zusammen. Das macht schon Spaß, weil das ist dann wieder etwas Schöpfen, Kreieren. Nur halt dann die Umsetzung, wenn man dann da rausgeht, ist natürlich so, dass man sich denkt, oh, so habe ich es mir vielleicht nicht vorgestellt. Oder vielleicht habe ich es mir sogar schlimmer vorgestellt. Das weiß ich ja noch nicht. Aber das sind immer so Sachen, die finde ich sehr aufregend und die machen mir schon sehr viel Spaß. Hm. Weil ich das auch brauche, den Thrill.
So eine ganz oberflächliche, aber sehr wichtige Frage. Hast du schon ein Outfit?
Ja.
Okay, keine weiteren Fragen dazu.
Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also ich finde, das gehört dazu. Die Ästhetik, also weil ich mich selber gerne dann irgendwie schön anziehe, möchte ich aber auch, dass die Leute sagen, oh, irgendwie, ja, da hat er sich bei, da, dabei haben die sich was gedacht. Mhm. Ja.
Also ich kann mir vorstellen, es ist gar keine Frage, es ist einfach jetzt nur so ein laut ausgesprochener Gedanke, dass du ein super guter Gastgeber auch zu Hause bist. Ich glaube, du bist jemand so, dass du könntest deine Freunde sehr gerne zu dir kommen. Kann das, du lachst.
Ja, also sie kommen gerne zu mir. Ich lade gar nicht so oft ein, weil ich finde es immer schöner, woanders zu sein dann. Aber ich merke, ich bin gar nicht so ein klassisch guter Gastgeber. Die Leute fühlen sich immer wohl, aber ich bin nicht jemand, der immer irgendwas Häppchen da hat oder so. Es ist eher so, dass ich sage, ach scheiße, ja warte mal, oh, ich gehe noch mal los oder so. Oder lass uns was bestellen, sowas. Und dann das schon, ich lade gerne ein und so, das mache ich schon. Aber ich bin gar nicht mal so ein, also guter Gastgeber, was macht einen guten Gastgeber aus, dass man immer was anbietet, ja.
Nee, also so habe ich es jetzt zum Beispiel auch gar nicht gemeint.
Das erwarte ich dann.
Nee, also da bin ich, du erwartest das bei anderen.
Ich bin ein sehr guter Gast, muss ich sagen. Also ich bin immer, ich freue mich immer, wenn irgendwie gekocht wird. Gerade eine Freundin von mir, die hat irgendwie 4 Kinder. Und da bin ich dann immer für die Unterhaltung da natürlich. Dann gibt es die Gute-Nacht-Geschichte von mir. Vielleicht drehen wir noch irgendwelche lustigen Videos mit irgendwelchen lustigen Filtern. Und da werde ich auch immer belagert. Und dann werden die Kinder aber irgendwann ins Bett geschoben, von mir zugequatscht, bis sie irgendwann einschlafen. Manchmal sind die Geschichten aber auch zu spannend. Da muss ich immer aufpassen, das ist ein schmaler Grat. Und danach haben wir aber noch Ass-Time. Und dann reden wir über die wirklich tiefen Dinge. Mhm. Ja.
Das klingt fantastisch. Also so aus allen Perspektiven, also aus Kinderperspektive, aus der Perspektive deiner Freundin, aber auch für dich. Also
geht aber auch nur einmal im Monat.
Ja.
Danach sind wir völlig erschöpft. Nein.
Nee, aber ich meine, Entschuldigung, also die Vorstellung irgendwie, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, welche Altersgruppe, aber nehmen wir an, ich wäre jetzt irgendwie 7 Jahre alt und du würdest mir eine gute Nachgeschichte erzählen, das wäre schon fun. Also
ja.
Das wär schon,
ja, und die improvisiere ich ja dann auch und dann müssen die immer interagieren. Ich sage dann immer, ah, sag mir mal gleich ein Wort und dann baue ich das mit ein. Das sind dann meistens irgendwelche Fäkalwörter. Dann sage ich, nee, das mache ich jetzt nicht. Das finde ich dann halt lustig, weil die dann halt lachen. Aber da merkt man dann dieses Geschichtenerzählen von früher halt auch, dieses ne, blühende Fantasie, auch bei den Ausreden haben. Das hat sich halt ins Erwachsenenalter übertragen und nur heute vielleicht ein bisschen sinnvoller angewendet. Mhm. Obwohl damals war auch sinnvoll. Ausreden waren auch immer sehr sinnvoll. um sich Stress zu ersparen.
Auf jeden Fall. Ich meine, ne, das ist ja, wie gesagt, wir sind ja in einer anderen Zeit zur Schule gegangen, als eben genau diese Diagnosen und dieses individuelle Betrachten von wirklich auch irgendwie, ja, eben nicht nur kognitiven Fähigkeiten, sondern auch, ich weiß jetzt gar nicht so, wie soll man es sagen, sind das psychosoziale Fähigkeiten oder, also es wurde eben wenig darauf geachtet, was man für ein Lerntyp ist, wie man funktioniert. Ne? Heutzutage kannst du ja vielleicht eher auch mal gucken, okay, kann sich die Person, also so jetzt einfach nur aus dem Nähkästchen geplaudert, in meinem familiären Bereich, ich habe zwei Kinder, die sind ganz unterschiedlich und das eine Kind kommt super gut mit Struktur klar und ist auch sogar irgendwie diszipliniert, manchmal Hausaufgaben zu machen, wo ich denke, okay, wow. Ne? Und bei dem anderen weiß ich, das ist auch super performativ. Ja. Ne? Das kann zum Beispiel unheimlich gut dann Vorträge halten. Ja. Ne? Also ganz, ganz mies mit so Hausaufgaben und mit so Regelmäßigkeiten. Aber freigehaltener Vortrag 1A. Ne? So. Und einfach diese Unterschiede von zwei Kindern, die ja beide zu mir gehören, zu merken, gut, das ist so individuell. Ja. Da habe ich jetzt nicht irgendwie was dran gedreht oder Knöpfe gedrückt. Mhm. Und jetzt bin ich irgendwie abgeschweift und weiß nicht, wie ich da schon wieder hingekommen bin.
Nein, aber es ist ja total interessant. Ja,
du Geschichten erzählen gesagt hast, ne? Und dass das eben hilfreich war. Und du hast jetzt gerade gesagt, vorhin, jetzt springe ich hier in meinen Gedanken hin und her, du schreibst jetzt sogar selber, aber was schreibst du? Schreibst du Drehbücher, Theater oder schreibst du ein Buch oder was schreibst du?
Also bisher sind es Konzepte, die quasi jetzt so an der Stelle noch nicht spruchreif sind. Das ist schon, also ich habe irgendwann gemerkt, vor 2 Jahren war das, glaube ich, dass mir das, also das merke ich dann immer, wenn ich merke, du kommst jetzt in so eine sehr passive Position. Als Schauspieler wartet man ja oft darauf, dass man irgendwie angerufen wird, irgendwie zu einem, und dann ein Casting macht und dann irgendwie besetzt wird. Und irgendwann habe ich gesagt, das reicht mir nicht. Und ich habe irgendwie Lust auch gehabt, zum Beispiel Musik und Film miteinander zu kombinieren und habe dann gedacht, vielleicht wäre das mal eine Idee und habe dann mit meiner befreundeten Autorin Esther Preußler und mit einem befreundeten Produzenten Matthias Wagro habe ich gesagt, komm, lass mal da irgendwie was machen. Und das ist halt sehr schön, weil wir da sehr regen kreativen Austausch sind und neue Dinge kreieren und ne, also wenn es dann irgendwann spruchreif ist, werde ich dann auch mal drüber reden.
Okay.
Aber es ist...
Ja. Eine ganz andere Frage. Ich erkläre dir kurz, wo die herkommt. Weil von den SchauspielerInnen in meinem Freundeskreis oder die ich so beruflich getroffen habe, kenne ich natürlich dieses, auf wie viele Castings wird man eingeladen oder beziehungsweise, inzwischen wird ja super viel mit E-Castings gemacht, aber trotzdem so dieses, diese Sorge auch engagiert zu werden ist natürlich, also diese passive Situation, dass man ja eben nicht einfach, man stellt sich ja nicht auf die Straße, also als Musiker könntest du ja theoretisch dich nochmal auf die Straße stellen, zur Not könntest du immer...
Ja, auch Monologe auf der Straße.
Ja, aber
dann die Polizei kommt,
das weiß man nicht. So, aber deswegen kam mir gerade die Frage, Daniel, wovor hast du eigentlich Angst?
Ich habe ein bisschen Angst vor der Weite. Die Weite ist, so habe ich gelernt, eigentlich fürs Auge sehr gut, fürs menschliche Gehirn, für die menschliche Psyche. Wir lieben die Weite. Und bei mir war es aber so, es gab irgendwie so einen kleinen Zwischenfall, als ich ein Kind war und habe auf dem Flughafen Tegel ein startendes Flugzeug über mir gesehen, auf der Besucherbrücke. Und das hat mich irgendwie traumatisiert. Und da seitdem habe ich immer in Wellen immer mal wieder Phasen, in denen ich halt irgendwie Probleme mit der Weite habe. Wenn über mir nichts ist oder vor mir nichts ist, dann habe ich so ein bisschen... Das sind so irrationale Ängste, die ich habe. Mhm. Und ich habe natürlich auch Angst, wenn ich an die politische Situation in Deutschland denke oder sowas. Da kriege ich auch Ängste, die ich auch gar nicht so irrational finde, sondern wo ich halt denke, okay, da müssen wir jetzt wirklich sehr wach sein und wirklich darauf achten, also wie wir miteinander umgehen, auch dass wir Leute vielleicht aufklären oder irgendwie dazu bewegen, ja, irgendwie mehr nachzudenken, auch wenn sie wählen gehen oder sowas. Aber das sind halt solche breit gefächerten Sachen, die ich mit mir alleine gar nicht so ausmachen kann. Das kann man immer in Gruppen machen und sich gegenseitig unterstützen, ermutigen, hey, komm, wir ziehen durch, wir sorgen dafür, dass wir eine offene Gesellschaft bleiben, dass wir die Demokratie stärken und sowas. Aber was ich jetzt für mich persönlich nehmen kann, ich habe schon viel Angst. Ich habe immer zwischendurch Angst. Das Ding ist halt immer, dass man sich diesen Ängsten, und das klingt ganz klugscheißerisch, aber das ist das, was ich jetzt gelernt habe, immer wieder stellen muss. Also das ist so, ich habe immer wieder die Momente, wo ich denke, was machst du denn da jetzt eigentlich? Oder warum? Warum hast du das jetzt gemacht? Das ist doch gefährlich oder so. Ich war auch ein sehr, sehr ängstliches Kind. Für mich war halt das immer ein Ventil, dann auf die Bühne zu gehen und irgendwas zu spielen, eine Rolle zu spielen. Wenn ich früher mal gehört habe, wie SchauspielerInnen darüber geredet haben in irgendwelchen Interviews, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, hey, ich gehe einfach nur hin, ich lerne einen Text, ich spiele eine Rolle, wie ein Kind das macht. Also du bist jetzt hier der Bauarbeiter, du bist jetzt die Köchin und so. Man zieht sich was an und spielt das einfach mit so einer ganz Selbstverständlichkeit. Die Fantasie, bumm, geht an und mit allem, was du dir vorher wie einen Schwamm reingezogen hast, all das kommt jetzt an der Stelle raus. Und so war das für mich, wenn ich früher auf die Bühne gegangen bin und so. Heute habe ich ein anderes Bewusstsein dafür. Ich habe ja auch keine Schauspielausbildung gemacht und so. Es war wirklich für mich so learning by doing oder Dinge, die einfach mir mit in die Wiege gegeben wurden. Ha, hier, das kannst du jetzt. Vieles kannst du nicht, aber das kannst du. Mach das jetzt. Und dann habe ich das irgendwie gemacht und habe gemerkt, da hatte ich ganz oft Situationen, in denen ich immer dachte, das kann ich doch eigentlich. Das kann ich ja eigentlich nicht. Das kann ich ja eigentlich nicht. Oh Gott, was mache ich denn da? Ich drehe auf einmal hier mit Leander Hausmann. Ich habe davor Sonderlee und Herr Lehmann gesehen. Jetzt stehe ich hier am Set und drehe mit dem. Also nicht Imposter. Ich habe schon immer gedacht, eigentlich kann ich's, aber kann ich es jetzt auch in der Situation? Ja.
Also erstmal krass, wie selbstverständlich du das sagst, so ja, ich habe das alles irgendwie learning by doing und so, weil als wäre das so ganz selbstverständlich, dass Menschen das einfach sich so selber beibringen können. Ich finde, das ist schon krass. Also du scheinst einfach irgendwie eine wirklich Veranlagung dazu zu haben, vermute ich jetzt mal. Und jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich hatte da vorne einen ganz guten Gedanken, der ist jetzt kurz weggesprungen, so warte, jetzt habe ich ihn wieder. Und zwar hast du nämlich vorhin, als ich dich gefragt habe, was dich glücklich macht, da hast du nämlich genau das gesagt. Ich wollte das gerne nochmal zusammenfügen, weil das zusammengehört. Du hast gesagt, es macht dich eben auch genau das glücklich, wenn du aus deiner Komfortzone heraus etwas überwunden hast. Und dass das irgendwie so ein schönes Paar ist, was Hand in Hand geht, nämlich Ängste zu haben und dann glücklich zu sein, wenn man sich ihnen gestellt hat, was so postkartenspruchmäßig klingt und genau und trotzdem so wahr ist. Und ich erzähle dir von mir nämlich ganz persönlich, dass viele Dinge, die du machst, von mir total angstbesetzt sind. Zum Beispiel eine Sache, wo ich mich überwunden habe oder immer noch dabei bin zu überwinden, ist zum Beispiel Tanz. Das habe ich mal hinbekommen, dass ich dann irgendwann mal zu so einem Mutti-Hip-Hop-Tanzkurs gegangen bin. Ich habe da geheult, mehrfach, einfach weil ich dachte, ich kann das nicht. Und ich hatte eine ganz liebe Truppe von Leuten um mich rum, den sweetesten Tanzlehrer, wirklich Kevin, I love you, auch wenn ich jetzt lange nicht mehr hingegangen bin. So, aber also, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann es ja lernen. Ja, deswegen gehe ich ja hin, um es zu lernen. Und weil du vorhin davon gesprochen hast und da bin ich auch nicht mal, ich habe noch nicht mal hingeguckt, in die Richtung zu gehen, aber ich würde wahnsinnig gerne ich würde gerne singen und ich traue mich nicht zu singen. Also ich traue mich nicht mal irgendwie mitzusingen, wenn jetzt irgendwo jemand Happy Birthday singt, dann bin ich schon irgendwie, dann versuche ich schon irgendwie hinter vorgehaltener Hand ganz leise zu sein.
Du hast einen Wunsch in dir. Und ich das machst du auch, wenn du alleine bist?
Ich liebe es, mitzusingen, wenn ich alleine bin. Manchmal traue ich mich nicht mal das. Ich habe aber diesen Wunsch. Ich habe ganz viel Sehnsucht danach. Die spüre ich ganz fest. Aber ich habe das noch null wirklich irgendwie angegangen, das zu überwinden. Und deswegen, dich hier sitzen zu haben, der sagt, natürlich gehe ich auf die Bühne und natürlich singe ich und natürlich mache ich noch die, also weißt du so, einfach nur so zum Abgleich, ne, zu sagen, nee, dass ich würde das so gerne können. Also auch einfach anfangen. Ne,
ja, weil es ja auch so schön ist. Also gerade singen ist ja was Heilsames, was dem Körper auch einfach gut tut. Also allein die Vibration beim Singen beruhigt ja auch. Also deswegen, wenn du den Wunsch hast oder so, kann ich dich nur ermutigen, das irgendwie zu machen. Und das Lustige ist, ich hatte den Punkt, glaube ich, mit 15, 16, da bin ich in diese Theatergruppe gekommen Und wir haben das Musical, der kleine Horrorladen, gespielt und das habe ich geliebt. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, dann musst du, weil du so eine raue Stimme hast, aber auch die Pflanze spielen und singen. Und ich kannte die Lieder, weil ich den Soundtrack zu Hause hatte auf CD. Aber ich habe immer gesagt, naja, ich weiß gar nicht, ob ich singen kann. Und dann habe ich einfach zu Hause in meinem Zimmer gesungen und dazu gesungen und habe gemerkt, Moment mal, irgendwie geht's. Wenn ich die Aufnahmen höre, und ich habe Aufnahmen von damals, dann denke ich auch, naja, also da ist ein gewisser Wumms da, da ist ein Gefühl da, aber es ist kein Timing. Also es ist weit weg von, das ist jetzt guter Gesang, aber man merkt, dass sich jemand da hinsetzt und irgendwie aus dem Leib heraus, aus der Seele heraus irgendwie singt. Und das, da kann ich immer nur alle dazu ermutigen, es, auch wenn es albern ist im Auto oder gut, vielleicht in der S-Bahn, U-Bahn nicht, aber wenn man zu Hause ist, irgendwie ein paar Minuten für sich hat oder wenn man gestresst ist, hilft Singen ungemein. Mhm. Deswegen machen ja viele so Mantra oder so Om-Gesänge oder so. Das ist ja auch, das beruhigt ja. Das ist ja so ein Summen, was durch den Körper geht, was vibriert. Das bringt einen runter, auch bei Schlafstörungen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber das machst du dann, und wie findest du, also hast du denn den Anspruch, okay, das muss jetzt gut klingen? Oder denkst du, das macht mir gerade einfach nur Spaß?
Also es macht mir Spaß bis zu dem Moment, wo ich denke, es könnte eventuell nicht gut klingen.
Ah ja,
so,
das
also,
ist es nicht.
Ja, ja. Also es ist immer diese ganz garstige innere Stimme, die sagt, das ist doch nicht gut, was du da jetzt gerade machst.
Ja, aber an die muss man ran.
Die das dann überprüft, genau. Aber meine Frage an dich, hast du denn das dir auch komplett dann so quasi selbst beigebracht? Oder hast du dann nochmal Gesangsunterricht genommen?
Nee, ich hatte nie Gesangsunterricht. Ich habe das eher, ich glaube, ja, einfach durch die Praxis. Dann irgendwie habe ich dann gemerkt, und dass das irgendwie passt. Ich habe auch dann eher so einen Stil gefunden. Das war eher so, dass ich gemerkt habe, ah, dieser Stil, der könnte irgendwie passen. Und in dem fühle ich mich wohl. Aber auch da galt immer, wenn ich dann mal im Studio war, eine Studioarbeit hatte, und die Leute gesagt haben, okay, das ist ja, das ist jetzt sehr soulig, das ist sehr, sehr rockig, aber mach's mal bitte eher poppig oder so, dass ich gemerkt habe, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das geht, oder sing mal die Tonfolge so, und dann hatte ich immer so kurz Imposter oder so, ich halt dachte, jetzt fällt gleich auf, dass ich es eigentlich nicht kann. Und ich konnte es dann vielleicht auch im ersten Moment nicht, musste es dann mit der Anleitung, da musste ich dann zugeben, ja, sorry, ich weiß überhaupt nicht, was ihr gerade von mir wollt. Dann haben sie mir geholfen und da habe ich gemerkt, ah, durch Hilfe und durch Mut zum Lernen habe ich geschafft, jetzt dann doch am Ende das richtig zu machen. Mhm. Also eine richtig gute Aufnahme hinzulegen oder so. Und dann waren alle happy und die Leute haben gesagt, ja, siehst du, du musst halt fragen und dann können wir dir auch helfen. So, das habe ich dann, ich habe ganz schnell gelernt, nach Hilfe zu fragen.
Ja. Das möchte ich hier mit einem großen Textmarker, möchte ich diesen Satz hier markieren, unbedingt, ja.
Aber
ja,
weil ich auch tendenziell, wie gesagt, wenn ich merke, ich verliere an irgendwas die Lust, also ich verliere den Spaß und habe keine Lust mehr, das zu machen, dann bin ich darin nicht mehr gut. Und ich merke ganz schnell, das ist, keine Ahnung, Aszendent Jungfrau, ich merke ganz schnell, wann ich Dinge für mich aussortieren muss, wann sie mir nicht mehr gut tun.
Ich habe keine Ahnung von Sternzeichen. Also ich glaube dir, dass, ja, ich habe es schon gehört, das wurde mir schon angekündigt.
Ja, aber es passte gerade so gut, weil die Jungfrau ja dafür bekannt ist, dass sie sehr gut aussortieren kann. Die guten Sachen rein, die schlechten Sachen raus. Also auch das Organ der Darm wird ja der Jungfrau zugeordnet. Und da habe ich ganz oft gemerkt, ja, das kann ich schon ganz gut. Wenn ich merke, ich bin nicht gut im Aufräumen schon, aber im Putzen, dann hole ich mir Hilfe, sofern ich mir das leisten kann. Mhm. Oder ich habe hier und da Defizite. Das hält mich in meinem Leben auf. Ich kann gucken, inwieweit habe ich Kapazitäten, das zu schaffen und inwieweit nicht. Inwieweit werde ich meine Bestimmung, meinen Purpose verlassen, wenn ich mich jetzt zu sehr darum kümmere. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich bin ja dafür da, um irgendwie Unterhaltung zu bringen, kreativ zu sein und auch den Leuten dann was zu geben am Ende, ob es jetzt ein Song ist oder ein Auftritt mit einer Rolle in einem Film oder in einer Serie. Da merke ich halt, dass das irgendwie, das ist dann halt das, was ich machen muss. Es klingt alles jetzt so super rational, aber das ist einfach auch ein Prozess. Das hatte ich irgendwie, also ich habe oft Phasen gehabt, in denen ich dachte, das musst du jetzt können und dann musst du auch noch das können und dann musst du auch noch ein Vorbild sein für andere hochgewichtige Menschen, die in den Beruf wollen oder so. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, in erster Linie muss ich halt meine Sachen irgendwie für mich so hinkriegen und damit happy sein. Und erst dann kann ich auch ja, sagen, das ist irgendwie auch was, wovon andere irgendwie auch was haben könnten.
Also ich bin beeindruckt, weil du hast wirklich mit einer großen Leichtigkeit gerade sehr viele Dinge so zusammengefasst, bei denen ich sagen würde, das lohnt sich da nochmal einzeln hinzuschauen, ne? Weil du eben einmal gesagt hast, dieses aussortieren können oder eben wenn einen irgendwo die Lust verlässt oder es eben keine Freude bringt, das dann auch loslassen zu können, also Sachen gehen lassen zu können, aussortieren zu können, finde ich eine absolute Stärke, sagen zu können, wo hole ich mir Hilfe, wo hole ich mir Unterstützung, weil ich vielleicht erkenne, dass da eben aufgrund von mangelnder Lust irgendwo vielleicht was defizitär ist oder man es so wahrnimmt, finde ich krass. Und du hast eben auch gerade gesagt, aber auch eben gerade beschrieben, es ist ein Prozess. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass du auch Dinge in der Therapie gelernt hast. Wann hast du damit angefangen? Also
erst vor circa einem Dreivierteljahr. Und es ist eigentlich eine Verhaltenstherapie. Da geht es um mein Essverhalten, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich wie sehr, sehr viele mit viel Gewicht da auch völlig, überhaupt, da falle ich auch gar nicht aus dem Rahmen. Da bin ich also das kann man wirklich sagen, da habe ich das gleiche Problem oder die gleichen Muster wie andere Leute und das muss ich auch erkennen, dass man einfach auch da sitzen kann mit einer Person, die da sehr viel Ahnung von hat und sich immer alles schönredet und sagt, naja, aber bei mir ist das ja so und bei mir ist das ja so gewesen und dann habe ich ja das und das und sie sagt, aber trotzdem haben sie, ein Problem mit dem Essverhalten zum Beispiel. Und da habe ich gesagt, ja, das würde mich jetzt an der Stelle in meinem Leben jetzt mal wirklich interessieren, daran zu gehen, weil das begleitet mich jetzt seit bestimmt 20 Jahren, 23 Jahren. Und dann denke ich auch so, jetzt wird es auch mal Zeit, dass man die Dinge mal angeht, also auch die wehtun. Und das fand ich sehr unangenehm, finde es aber mittlerweile ganz toll. Ich habe auch das Gefühl, in mir machen sich schon Räume auf, die vorher irgendwie verschlossen waren, die jetzt sagen, guck mal, wenn du jetzt an der und der Stelle arbeitest, hast du vielleicht gar nicht mehr so viel Druck abends, um dich zu beruhigen, nochmal eine dritte richtig fette Mahlzeit zu essen oder Süßigkeiten, die dich beruhigen. Vielleicht kannst du dich auch anders beruhigen. Vielleicht gibt es auch andere Skills. Und das sage ich jetzt so alt genug, weil ich halt noch im Prozess bin und aber gerade das Gefühl habe, ja, ich glaube, ich check langsam, was sie meint. Und die ist gut, die Therapeutin. Die ist wirklich gut. Und wir machen viel so Rollenspiele und ich rede viel mit Stimmen, die in mir sind, also mit der ängstlichen Stimme, mit einem Kind, was in mir ist irgendwie. Und irgendwie, das sind alles Sachen, die machen mir Spaß. Da gehe ich auch sehr spielerisch ran, auf meine Art, mit ihr zusammen. Das hat sie, glaube ich, auch schon kapiert, wie das bei mir so funktioniert. Klar, über Protokolle funktioniert es auch, dass ich mir alles aufschreibe und dann habe ich es mal schwarz auf weiß, aber das macht mir dann wieder auf Dauer nicht so einen Spaß. Also hat sie gecheckt, okay, wir machen mehr zum Beispiel diese Rollenspiele. Und in den Rollenspielen wird halt, in diesen Fake-Interviews, kommt halt ganz viel raus. Und das finde ich so interessant für alles, was ich mache.
Ich hoffe, du findest das nicht despektierlich, aber ich stelle mir gerade wirklich deine Therapiesitzung total entertaining vor.
Naja, es ist ja beides. Also klar, es ist schon manchmal großes Entertainment. Also neulich, das kann ich ja jetzt hier nicht erzählen, aber wir hatten so eine Situation, wo ich halt, da hat man das Gefühl, da hatte ich richtig wie so eine Erleuchtung und da hat sie dann auch immer so Sachen, eigentlich wie eine Regisseurin, Sachen eingeworfen. Das ist natürlich das, was TherapeutInnen machen. Die sind einem ja meistens einen Schritt voraus. Und ich habe mich aber so in ihre Hände begeben und das war ganz toll. Das war nicht anders als beim Spielen in dem Regie-Schauspielverhältnis, wenn es denn gut funktioniert, wenn man sich vertrauen kann. Und ich habe irgendwie gedacht, da bin ich hinterher rausgegangen und habe mehr gelernt, als wenn ich mir jetzt zum fünften Mal ein Protokoll angucke, sage, ja, der Hunger war so, gefühlt habe ich mich so, gedacht habe ich jenes. Ja, okay. Da war alles da.
Ja. Und das ist ja auch wieder ein wunderbares Beispiel dafür, wie du anscheinend dein Haupttalent ist, dein Leben so zu gestalten, dass du es wirklich mit deinen Ressourcen auch einfach es dir schön machen kannst. Also, dass du deine Ressourcen eigentlich optimal einsetzt. Ne? Witzig, ich finde es total witzig, dass du wirklich sagst, auch dass diese fast ja Dialogarbeit ist oder Interviewarbeit, die ihr da macht, weil ich aus meiner eigenen Therapie erzählen kann, dass ich ganz oft Sachen irgendwie cineastisch betrachte und dass das dann einfach irgendwie, ja, dass ich einfach denke, okay, ich sitze jetzt im Kino und gucke mein Leben als Film an und dann sage ich manchmal ja und dann müssen zu meinem Therapeuten sage ich, jetzt müssen Sie sich ein Splitscreen vorstellen und dann ist meine Person da und die andere Person da oder das ist die Musik dazu, die läuft jetzt gerade, wenn ich da heulend im Bus sitze, dann läuft dazu der Song.
Was sagt der?
Der findet das super.
Ja.
Genau, wobei das eine Analyse ist. Also das heißt, da ist jetzt nicht so viel Interaktion dann. Mhm. Aber eben, es geht jetzt auch gar nicht darum, was du dir jetzt in deiner Therapie erarbeitest oder ich in meiner. Ich finde die Methodik spannend. Ne? Mhm. Also um einfach auch zu sagen, guck mal, auch wieder, auch wenn das gar nicht unser Thema ist, Schule, aber dieses Auswendiglernen funktioniert nicht für alle. So, und eine Therapie muss eben auch selbst im Erwachsenenalter nicht nur ein, in Anführungszeichen, dröges Gespräch sein, sondern das kann auch aktiv sein. Oder man kann eben, also, und das für selber rauszufinden auch, was für einen gut funktioniert, finde ich total schön. Ne? Also egal, ob es jetzt um Überwinden von Ängsten geht, in meinem Fall, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht dann schaffe, irgendwie einfach frei zu sein und dann einfach loszusingen, auch wenn es krumm und schief klingt oder, ja, keine Ahnung, irgendwie einfach mutig zu sein. Und was ich gerade noch als Stichwort irgendwie hatte, während ich dir zugehört habe, dass ich glaube oder mich gefragt habe, ob es eigentlich das, ob die erste Hürde, die man überwinden muss, eigentlich die Scham ist. Weil du vorhin gesagt hast, naja, irgendwann hattest du das Gefühl, jetzt ist es so seit 20 Jahren Thema, jetzt muss ich da mal ran. Und dass ich gedacht habe, okay, aber welche Hürde überwindet man denn eigentlich? Weil es ist ja ein mutiger Schritt, sich mit seinen eigenen, also ne, sich weiterentwickeln zu wollen, heißt ja auch immer irgendwie vermeintliche Defizite zu überwinden. Oder was auch immer. Und ich bin dann zum Beispiel oft so in der Scham. Ne? Ich muss dann erstmal zugeben können, dass es überhaupt ein Defizit ist und dass ich damit nicht einverstanden bin. Ist es bei dir auch so? Oder?
Ich glaube, ich bin ziemlich shameless. Also, weil ich halt auch denke, weil mir das ganz offen, ich denke, es ist ja so offensichtlich. Wenn ich jetzt anfangen würde, erstmal, also mir das so selbst alles schön zu reden, dann würde ich das Gefühl haben, ich kann mich jetzt selber nicht ernst nehmen. Also ich schiebe unangenehme Dinge vor mich her. Also das war schon so, dass ich da irgendwie jahrelang gedacht habe, okay, irgendwas muss ja mal klappen. Es geht ja nicht immer nur, wenn du frisch verliebt bist oder irgendwie besonders traurig bist, dass du plötzlich irgendwie 20 Kilo verlierst. Und diese Kiloanzahl war ja immer, das ist ja dann immer wie so ein Ballast oder den man sich vorstellen muss, den man dann verliert. Aber es ging ja vor allen Dingen darum, was passiert in den Phasen, in denen ich gestresst bin? Also was führt zu diesem plötzlichen, zu der Gewichtszunahme oder was zu dem Binge-Eating oder so? Also das fand ich, glaube ich, spannend. Und es gibt in mir, das hat auch nichts mit, ich weiß dann auch noch gar nicht, wohin die Reise geht, aber es gibt immer so Kipppunkte in meinem Leben, wo ich denke, jetzt muss was passieren, jetzt muss ich was verändern. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber alte Verhaltensmuster, die ich jetzt seit 23 Jahren oder so habe oder noch länger, die habe ich auch eigentlich teilweise länger, weil die hat man ja schon seit der Kindheit oder Jugend, die dann halt im Alter oder im fortschreitenden Alter vielleicht verstärkt werden durch Erfahrungen, keine Ahnung, die Traumata hoch triggern oder whatever. Aber ich habe immer gedacht, das weiß ich. Ich habe eine ganz gute Intuition und merke, oh hier, da geht's nicht weiter. Da bist du in der Sackgasse und jetzt gefalle ich mir gerade nicht. Und zwar nicht nur unbedingt optisch, sondern ich gefalle mir, weil das finde ich immer. Ich gucke immer in den Spiegel und denke, nö, ich mag mich oder so. Ich mag mich im Umgang mit Menschen. Also das habe ich nicht. Ich habe eher so das Gefühl, dass ich denke, ist es das, was du jetzt gerade machen willst? Ist es das, was du gerade sein willst? Denk aber auch nicht den ganzen Tag aktiv drüber nach. Es ist nur, ich gehe damit, glaube ich, schwanger. Und dann gibt es wirklich den Moment, wo ich irgendwann sage, so, jetzt musst du aktiv werden. Und das ist dann halt von einer Trennung bis hin zu, ich muss in meinem Leben was ändern, ich muss eine Therapie anfangen, Ernährungsberatung. Weil ich habe das Gefühl, das läuft ja eigentlich ziemlich gut alles. Und ich mag mein Leben. Aber was ist es, was mich halt immer wieder dazu bringt, so ein, also in so ein falsches Essverhalten zu kommen. Und das ist ja nicht das Essverhalten an sich, sondern es ist ja was anderes, was das halt auslöst. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie spannend, das ein bisschen zu ergründen. Und siehe da, es ist gar nicht mal so außergewöhnlich, was ich habe, sondern es ist das, was viele, viele Menschen auch haben.
Mhm. Genau, aber du gehst in die Analyse. Also, ja. Da, weil du gerade, also Shameless ist einfach, finde ich wunderbar, weil ich kann von mir selber sagen, dass das, also bei mir ist ja. Scham eine große Hürde. Und die scheint, wenn die bei dir nicht da ist, also so wie du das die ganze Zeit erzählst, und dann habe ich das so entschieden und dann mache ich eben dies und dann kommt das. Du hast auch gesagt, es ist ein Prozess, aber du hast ja anscheinend sehr viel Vertrauen auch darin, diese Prozesse selber auch zu starten. Und das möchte, also das ist jetzt das, was ja. mir einfach so auffällt, wenn ich dir zuhöre, ne? Dass du sagst, ja okay, ich möchte das jetzt rausfinden, ich möchte da jetzt mit umgehen.
Ja.
Und es gibt, als ich so angefangen habe, irgendwann so mit, keine Ahnung, mein Leben ist ja auch ein ständiger Prozess mit allen möglichen verschiedenen Erfahrungssituationen, aber als ich so angefangen habe, so ein bisschen so in die Analyse mit mir selber zu gehen, wo will ich noch hin und so ein bisschen Sinn suche und mal Sachen aufgeschrieben habe. Und ich war so oft sehr stuck, ne? Ich hatte so oder auch emotional in so einem Freeze. Also ich komme aus einer ganz anderen Situation. Ich bin dann handlungsunfähig. Ich mache dann gar nichts, wenn ich so, ne? Also habe ich spät gelernt, dass es eben nicht nur diesen Fight or Flight gibt, sondern auch so einen Freeze-Zustand. Und da war ich ganz viel auf ganz vielen Ebenen drin. Und als ich das irgendwann mal erkannt habe, habe ich mir so als Mantra aufgeschrieben, in Handlung bleiben. Und deswegen hänge ich gerade quasi an deinen Lippen, wie du das einfach so sagst, ja, und dann mache ich das und dann habe ich diesen Moment und jetzt musste ich was ändern und dann gehe ich das an. Und ich will dir quasi einfach nur spiegeln, dass das ein totaler Skill ist und dass ich total beeindruckt davon bin und dass es was ganz Wunderbares ist.
Ja.
Dein Shameless.
Ja, ist voll gut. Also klar, also das hört sich ja, ich freue mich da jetzt total drüber, weil ich halt denke, ja super, dann machst du es ja irgendwie richtig.
Ja, absolut.
Oder zumindest, oder es kommt halt irgendwie so rüber. Aber das kann man halt auch nur sagen, wenn man halt, wie du auch, wie hast du es genannt, in Aktion? Nee,
In Handlung bleiben.
Ja. Wenn man das halt nicht macht, dann kann man, und das habe ich ja auch, ich bin ja auch teilweise unfassbar faul. Also Dinge, die unangenehm sind, mache ich ja auch eigentlich nicht gerne. Und habe halt, also vor 3 Jahren hätte ich diese Therapie auch noch nicht machen können und habe halt irgendwie gedacht, naja, es ist ja auch so, manche Sachen gehen ja auch irgendwie von alleine wieder weg. Also das hoffe ich dann immer. Ja. Also das habe ich halt auch. Also dieses, jetzt nicht unbedingt Freeze, wenn ich merke, es ist wirklich unangenehm, dann fange ich an zu handeln. Dann fange ich an zu handeln. Das stimmt schon, das mache ich dann. Aber ich spüre dieses Unangenehme oft erst ein bisschen später. Genau, das würde ich sagen. Also bei mir dauert es manchmal auch ein bisschen länger, bis ich dann halt die Erkenntnis habe oder okay, warte mal, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt die ganze Zeit, hier läuft was falsch, hör doch mal wieder auf dein Bauchgefühl. Ja, und dann komme ich ins Handeln.
Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, Daniel. Hast du, also du scheinst mir ein Mensch zu sein, der aber auch sehr im Moment ist so und guckt, was ist gerade. Du bist aber auch perspektivisch und sagst, naja, du schreibst irgendwie an Konzepten. Also du hast schon auch, glaube ich, den Anspruch, dein Leben auch so nachhaltig zu gestalten. Das ist einfach nur mein Eindruck, den ich jetzt so aus diesem Gespräch bekommen habe. Aber nochmal darüber hinaus, ich will dieses Wort Bucketlist nicht verwenden, weil ich das nicht mag, aber gibt's einen Traum oder sowas? Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, so das gehe ich noch gar nicht konkret an, dafür schreibe ich auch keine Konzepte, aber das ist sowas, was irgendwie noch passieren könnte, sollte in meinem Leben?
Na, also es ist schon, das geht schon so ein bisschen einher mit dem etwas kreieren, etwas eigenes kreieren. Darauf habe ich, das ist glaube ich schon. Weil dann habe ich das Gefühl, dass dann habe ich so diese Full-Circle-Momente aus meinem kleinen Kellerzimmer. Es klingt ja, als wäre es ganz traurig. Ich hatte ein ganz gemütliches Zimmer im Keller im Haus meiner Eltern. Und dieses Stubenhockerkind, was ich damals war, mit den großen Träumen. Also da habe ich mir schon ganz viel erfüllt. Und da würde jetzt aber noch dazu kommen, dass ich auf jeden Fall eigene Projekte irgendwie anstoße und auch mehr Verantwortung für eigene Sachen übernehmen kann. Also das würde ich mir sehr wünschen. Ja, das fände ich halt total schön. Also wirklich die eigenen Projekte. Also das, was man jetzt gerade so anschiebt, dass davon was klappen würde, das würde mich, glaube ich, so erfüllen. Und dann würde ich sagen, dann habe ich ja eigentlich sehr viel kreiert. Also von dem, was ich eigentlich so machen wollte, da habe ich ja dann irgendwie, dann hätte ich, würde ich sagen, Bucketlist in dem Sinne nicht abgeschlossen, weil dann gibt es Bonusmaterial, dann gibt es oder noch irgendwelche Bonuskapitel oder man entdeckt ja auf der Reise völlig neue Sachen wieder. Wo man sagt, ach so, das ist ja interessant. Also, das könnte ich ja auch, das könnte ich mir vorstellen. Also, ja, eigentlich ist, bin ich da auf einem ganz guten Weg.
Den Eindruck habe ich auch. Apropos Eindruck, ich habe auch immer so ein Bauchgefühl zu dem Gespräch, zu den Gesprächen, die ich hier führe. Ich habe das Gefühl, wir haben so eine gute Runde gedreht gerade.
Ja.
So als, also ich würde gerne mit dir noch weiter plaudern, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, wir haben irgendwie gerade ein schönes Gespräch so geführt.
Ja.
Es ist ein freies Gespräch, aber es gibt eine Abschlussfrage. Ja. Weil ich sage im Intro immer, nehmt euch was mit aus dem Gespräch. Und ich würde dich gerne, also wenn du damit einverstanden bist, dass wir jetzt sozusagen so zum Ende kommen, würde ich dich gerne fragen, ob du mir ganz spontan sagen kannst, was du für dich aus unserem Gespräch mitnimmst.
Also ich nehme mit, ich fand das gerade ganz herzerwärmend, wie du mir gespiegelt hast. Das klingt jetzt so egozentrisch, aber ich nehme das so für mich mit, weil das irgendwie als Motivation, dass ich das anscheinend irgendwie gerade richtig mache, weil auch in diesem Prozess zweifelt man ja immer, also nicht unbedingt zweifeln, ist vielleicht zu stark, aber man denkt sich immer wieder, ist das jetzt schon das Wahre, das Richtige? Und ich merke an dem alleine, wie wir zusammen hier sitzen und ich jetzt irgendwie wahrscheinlich das erste Mal so offen darüber reflektiert habe, dass ich merke, ach so, wenn du mir das so spiegelst, dann scheine ich da auf dem richtigen Weg zu sein. Das kann ich mir mitnehmen. Das ist eine ganz, ganz egoistische Erkenntnis für mich. Ja.
Wollen wir das Wort egoistisch gegen das Wort persönlich tauschen?
Gerne.
Das klingt schöner, oder?
Ja.
Weil ich finde es gar nicht egoistisch. Ja. Es sei denn, man möchte egoistisch gar nicht. Das ist so negativ geframed.
Ja.
Ne? So,
ja, ich glaube, es gibt ja auch den Begriff gesunder Egoismus.
Ja, ja.
So, ja.
Nein, du sollst dir ja was mitnehmen.
Ja.
Aber das freut mich. Also das ist schön, dass das ist, was du dir mitnimmst. Und ich nehme auf jeden Fall mit aus diesem Gespräch, dass ich für mich selber auch sagen kann, dass es einfach jedes Mal wieder, also dass in meinem Leben das ähnlich ist wie in deinem, dass die Dinge, die mir Spaß machen, dass ich da einfach auch in so eine Leichtigkeit komme und dass ich irgendwie aus einer Situation in das Gespräch gegangen bin, die nicht leicht war und die sehr angespannt war und ich jetzt gerade merke, ich bin so entspannt und ich bin so glücklich und es fühlt sich so schön an. So, ich bin so ganz ruhig und gesettelt und so ganz auch so ganz herzerwärmt einfach von unserem Austausch.
Schön.
Dankeschön.
Ja.
Richtig, richtig Spaß gemacht.
Dir.
Ja.
Ja.
Daniel.
Birte.
Alles Liebe.
Ja, dir auch.
Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, dieses Gespräch konnte euch bereichern, erheitern, inspirieren, whatever. Wenn ihr darüber hinaus Lust habt, euch mit Selbstreflexion und Achtsamkeit zu beschäftigen, schaut wie immer auf einguterplan.de vorbei. Ihr wisst, Weihnachten naht, ihr dürft schon an Geschenke denken. Ansonsten gibt es noch die Instagram-Seite von Ein guter Plan, wo ihr auch immer sehr viel Inspiration findet. Und was den Podcast betrifft, ich bedanke mich wie immer für alle Kommentare, alle Rückmeldungen. Abonniert den Podcast, bewertet ihn, empfehlt ihn weiter und bitte hört nicht auf, Feedback zu geben. Ich freue mich sehr darüber. Alles, alles Liebe für euch. Bis in 14 Tagen, eure Birte.